Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Thema unserer Reihe vom Schatten zum Licht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber heute ist Bergfest. Wir haben den 5. von 9 Vorträgen. Wir sind genau in der Mitte unserer Vortragsreihe angekommen. Und das bedeutet, dass wir ein besonders wichtiges Thema heute haben. Denn das Thema Spuren im Sand der Zeit, der fast vergessene Tag und seine Wiederentdeckung, ist es wirklich wert, im Zentrum zu stehen dieser kleinen Vortragsreihe. Auch heute Abend wollen wir natürlich alle jene begrüßen, die jetzt dem Livestream zugeschaltet sind und die vielleicht auch Abend für Abend schon immer zugeschaut haben. Schön, dass das technisch möglich ist und wie jeden Abend auch die Einladung, eventuell doch auch einmal herzukommen, wenn das irgendwie sich logistisch darstellen lässt. Wir haben eben gerade dankenswerterweise einiges gehört über die Liebe. Und ich weiß nicht, ob Sie ein Experte in Liebe sind. Gott ist auf jeden Fall ein Experte in Liebe. Und wir werden heute einen Aspekt herausgreifen, der noch jeder Ehe und jeder Partnerschaft gut getan hat, nämlich gemeinsam Zeit zu verbringen. Und deswegen ist es auch ganz toll, dass wir heute Abend hier sind, dass wir gemeinsam Zeit mit Gott verbringen können. Und ihn wollen wir einladen, unser Studium zu segnen. Und ich möchte Sie wie jeden Abend einladen für ein kurzes Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Abend hier anwesend bist, um uns dein Wort zu erklären und dass wir dich besser kennenlernen. Wir danken dir, dass wir erfahren konnten, wie glaubwürdig die Bibel ist, dass wir deinen Charakter und diesen großen Kampf, der im Universum begonnen hat, besser verstehen konnten, dass wir den Erlösungsplan, wie in Daniel 9 offenbart worden ist, uns anschauen konnten und gestern auch sehen konnten, wie das Heiligtum Schritt für Schritt uns in unserer christlichen Erfahrung leitet und führt, wie wir immer näher zu dir kommen können und auch deine Gebote als Ausdruck der Liebe zu dir halten können. Wir möchten dich bitten, dass auch jetzt, wenn wir dieses nächste Thema anschauen, du bei uns bist und danken dir dafür von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Heute Abend dachte ich mir, fangen wir mal mit ein bisschen Interaktion an. Ich habe ja hier viel geredet schon, aber heute am Anfang dieses Vortrags sind Sie auch mal dran. Ich habe hier ein paar Begriffe aufgeschrieben und ich werde jetzt einen langen Satz sagen und jedes Mal, wenn ich sozusagen hier von einem Begriff zum nächsten weitergehe, dann dürfen Sie alle laut diesen Begriff mit mir gemeinsam sagen, okay? Dann werden wir hinterher alle wach sein. Okay, es geht los. Früher gingen die in die, um einen zu hören, der das predigte von, der am für unsere starb, die Übertretung des ist. Genau, ja, Gesetz ist, müsste man sagen. Tatsache ist, viele Christen fingen irgendwann an, sich Gedanken zu machen, ob das Gesetz denn so notwendig sei. Ja? Viele Menschen, viele Christen haben Angst davor, gesetzlich zu sein. Und so haben viele Christen sich irgendwann entschieden, das Gesetz einfach zu streichen. Abgeschafft. Braucht man nicht. Jetzt ging der Satz so. Viele gingen in die, um einen zu hören, der das von predigte, der am für unsere starb. Aber wenn man kein Gesetz mehr hat, ist es relativ schwierig herauszufinden, was ist jetzt eigentlich Sünde und was nicht. Und so bekam dieser Begriff Sünde auch irgendetwas Unangenehmes. Das wollte man nicht. Wer ist schon in der Position, dem anderen zu sagen, du bist ein Sünder? Also hat man diesen Begriff auch gleich noch aus den Köpfen gestrichen. Jetzt ging das so. Viele gehen in eine und hören einen, der das von predigte, der für uns am gestorben ist. Nun, wenn es keine Sünde gibt, dann braucht es auch niemanden, der für die Sünde einen Preis bezahlt. Außerdem ist die Botschaft vom Kreuz auch relativ blutrünstig, oder? Und so hat man sich dann entschieden, naja, kann man das Ganze nicht irgendwie vielleicht auch ein bisschen undogmatischer machen. Die Person Jesus ist doch irgendwie schon allein attraktiv, oder? Das Kreuz fällt dann weg. Und dann sieht das so aus. Viele gehen in die und hören ein, der das von, ja, und der fällt dann auch bald weg. Eine Folie zu schnell. Warum? Weil, wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben ist, wenn er nicht der Erlöser von unserer Sünde ist, wenn er nur irgendein Religionsstifter ist, dann kann man auch über andere reden und dann ist Jesus längst nicht mehr der einzige exklusive Weg zu Gott und dann fällt er auch weg und dann sieht das so aus, nämlich viele gehen in die und hören einen, der das predigt. Also, der eine gute Nachricht noch predigt. Aber ohne jeglichen biblischen Grund und ohne jegliche biblische Basis wird das Evangelium schnell hohl und oberflächlich. Und dann werden die Predigten kurz und inhaltsleer. Und dann gehen die in eine und hören ein. Und das kann dann ziemlich langweilig sein. Und dann macht man alles Mögliche, dann macht man noch viel Musik und dann macht man vielleicht noch irgendwelche Meditation. Aber eine Predigt braucht man eigentlich nicht mehr, dann kann man nämlich den auch noch gleich streichen. Und dann gehen die in eine Kirche und fragen sich, warum eigentlich? Und dann sind die Menschen ganz allein. Heute möchte ich noch einmal kurz damit illustrieren, dass es schon seinen Grund hat, warum es das Gesetz gibt. Ich weiß nicht, wer gestern Abend so gegen Ende des Vortrags noch gut dabei war, waren ja viele Informationen, die da auf uns eingestürmt sind. Aber vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass als wir das Gesetz Gottes, die 10 Gebote analysiert haben und angeschaut haben und das geschaut haben, wie das im Neuen Testament alles bestätigt wird, dass wir das 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. gefunden haben, nicht wahr? Und möglicherweise ist dem einen oder anderen aufgefallen, da fehlte eine Zahl. Und wer dann ganz clever war, hat wahrscheinlich gemerkt, dass Jesus was Ähnliches gemacht hatte, als er vom 6., 7., 8., 9. und 5. Gebot gesprochen hat. Wir wollen heute den Finger diesbezüglich ein wenig in die Wunde legen. Nein, wir wollen in Wirklichkeit Gottes unglaubliche Liebe kennenlernen, die sich auch in Zeit offenbart. Und dazu wollen wir diesmal zurückgehen, ganz an den Anfang. So weit zurück, wie man überhaupt nur gehen kann, wenn es diese Weltgeschichte betrifft, nämlich zur Schöpfung. Heute gibt es viele Debatten darüber, ob Gott die Welt geschaffen hat oder ob das doch die Evolution gewesen ist. Das wird heute nicht unser Thema sein. Da gibt es sehr viel interessantes Material. Erkundigen Sie sich. Ich habe gehört, hier in der Schweiz gibt es immer wieder interessante Filmvorführungen, Filmtage zum Thema Schöpfung. Da gibt es Bücher, da gibt es Internetvorträge, alles Mögliche. Ich persönlich bin zwar kein Biologe und kein Chemiker und auch kein Geologe, aber trotzdem felsenfest überzeugt, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und ich sage Ihnen, warum. Weil ich erlebt habe, dass sein Wort schöpferische Kraft in meinem Herzen gehabt hat. Er hat mich verändert und ich glaube, dass seine schöpferische Kraft auch diese Welt hat schaffen können. In 1. Mose 1 und dort Vers 1 steht ganz am Anfang der Bibel dieser spektakuläre und doch so einfache Satz: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann sagt die Bibel, wie die Erde wüst und leer war, ein Tohu Wabohu, ein Chaos, Finsternis lag auf der Oberfläche der Wasser und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann heißt es in Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Wer war es, der hier am Anfang gesprochen hatte, es werde Licht und es wurde Licht? In Johannes 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir haben gestern gelernt, dass dieses Wort später Fleisch wurde. Das heißt später in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns oder zeltete unter uns. Weiß jemand noch, auf welche Person sich das bezog, dieses Wort? Das war Jesus Christus. Und so sagt uns der Johannes in seinem Evangelium, dass alles, was entstanden ist, vom ersten Tag der Schöpfung an, ein Produkt der Schöpfermacht von Jesus Christus ist. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Das war schon Jesus oder den wir später dann als Jesus kennengelernt hatten. Der Name Jesus ist ja ihm dann gegeben worden, als er auf die Welt kam. Aber der Sohn Gottes war es, der schon am ersten Tag das Licht erschaffen hatte. Er ist nicht nur unser Erlöser, nicht nur unser Mittler, unser Hohepriester im Himmel, wie wir es gestern gelernt haben. Nein, er ist schon von ganz Anfang an unser Schöpfer. So sagt es das Neue Testament und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Interessanterweise macht der Paulus deutlich, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem, was Gott in unserem Leben tut in der Erlösung und dem, was er damals am Anfang der Welt getan hat. Es heißt hier, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, das war am ersten Schöpfungstag, als es finster war und Chaos und wüst und leer. Da hatte Gott gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und derselbe Gott, der gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Damals war es wüst und leer und finster. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Heute können unsere Herzen leer sein und chaotisch und finster. Und derselbe Gott sagt durch dasselbe Wort, durch denselben Jesus Christus zu unserem Herzen, es werde Licht. Und er kann genauso etwas völlig Neues in uns schaffen, wie er damals die Welt geschaffen hat. In Epheser 2, Vers 8 und 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung. Mit anderen Worten, wenn wir Erlösung erfahren, wenn wir zu Jesus kommen, am Kreuz die Erlösung, die Vergebung der Sünden erfahren, dann ist das wie eine Schöpfung, eine Neuschöpfung. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Jeder echte Christ, der das Evangelium verstanden hat, wird auch an die Schöpfung glauben. Denn Evangelium ist nichts anderes als Gottes schöpferische Kraft, noch einmal angewandt auf mich persönlich in meinem Herzen. Gott schuf also, oder hier haben wir noch diesen einen Vers, Verzeihung, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also wenn wir den Schöpfungsbericht jetzt lesen, lassen wir uns gemeinsam im Hinterkopf behalten, dass was dort immer geschieht, was dort gemacht wird, wird durch denselben Jesus gemacht, der Jahrhunderte später, Jahrtausende später auf Erden wandelte, die Wundertat am Kreuz von Golgatha starb und als Hohepriester jetzt für uns eintritt. Also am ersten Tag schuf Gott was? Er schuf das Licht. Für wen schuf er das Licht? Er schuf das Licht ja nur für die Japaner, oder? Richtig? Oder gibt es das Licht auch in der Schweiz? Okay. Am zweiten Tag heißt es hier, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der zweite Tag, der Himmel war nur geschaffen für die Kanadier, richtig? Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel am dritten Tag an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so, und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. All die Pflanzen, die Bäume, die Sträucher, all das entstand an diesem dritten Tag nebst all den Bergen, all dem trockenen Land und all das natürlich exklusiv für Südafrikaner. Richtig? Ah, na? hat auch Berge und trockenes Land und Vegetation bei uns hier in Europa, oder? Vers 16, vierter Tag. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und diese Himmelskörper waren allein geschaffen für die Russen. Auch nicht, okay. Für alle Menschen, übrigens sagt das sogar tatsächlich 5. Mose, dass die Sonne, Mond und Sterne für alle Völker geschaffen worden sind. Dann am 5. Tag kamen die ersten Tiere und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, all diese Fische und die Wale und die Haie und die Rochen und die Vögel und die Pelikane, all diese Tiere waren allein geschaffen für Brasilianer. Am 6. Tag. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Aber mit diesen Tieren war noch nicht fertig, denn es heißt hier in Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Er schuf die Ehe allein für die Schweizer. Na. Nein, natürlich nicht. Alle Menschen sollten sich an Sonne, Mond und Sterne erfreuen. Alle Menschen sollten sich an dem Licht erfreuen. Alle Menschen sollten sich an der Vegetation erfreuen, an den Fischen, an den Vögeln, an den Tieren. Und alle Menschen sollten auch, wenn möglich, nicht wahr, die Ehe genießen dürfen. Und dann kam Gott am 7. Tag zu Folgendem. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Am 7. Tag, so sagt das Hebräische, schabbatete er. Das Verb Schabbat bedeutet aufhören. Es bedeutet nicht ruhen im Sinne von, ich bin so fix und fertig von der Woche, dass ich einfach nur noch auf meine Couch zusammensacke und ruhe. Nein, nein. Schabbat bedeutet aufhören. Wenn heute in Israel die Gewerkschaften zum Streik aufrufen, dann nennen die das Schabbat. Dann hören die auf zu arbeiten. Aber die liegen nicht in den Seilen und versuchen wieder Atem zu schöpfen. Nein, sie hören einfach auf zu arbeiten. Gott hörte auf zu arbeiten. Warum? Es war alles perfekt. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal gemalt haben, wenn man so vielleicht da an einem Atelier ist, und man malt so ein Bild und irgendwann fällt einem nichts mehr ein, was man malen könnte, weil alles ist perfekt. Die Farben stimmen, die Proportionen stimmen, jedes Detail sitzt. Was macht man dann? Man geht 2, 3 Schritte zurück und freut sich an dem Bild, oder? Man schaut es sich mit so einer Genugtuung an. Was für ein schönes Bild. Dieser 7. Tag im Hebräischen Schabbat war nach Meinung vieler Menschen nur für die Israeliten gemacht, oder? Genauso unsinnig, wie es ist zu behaupten, dass die Fische nur für Brasilianer sind oder die Berge nur für Russen oder wie auch immer. Genauso unsinnig ist es zu glauben, dass der 7. Tag auf irgendeine Nationalität oder ethnische Gruppe beschränkt sei. Gott machte diesen 7. Tag und er tat etwas, was er an keinem anderen Tag getan hatte. Es heißt ja, Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als es machte. Was das heißt ist, nachdem Gott einen ganzen Tag sich einfach nur gefreut hat, ach, sind die Krokodile toll, nicht wahr? Und oh, wie schön die Maiglöckchen aussehen, nicht wahr? Ah, diese Schweizer Berge, wie die da nicht wahr? Unglaublich. Und dann Adam und Eva, nicht wahr? Er hat sich den ganzen Tag gefreut. Und als er den ganzen Tag sich gefreut hat und geruht hatte, entschied er sich am Ende, das war so toll, das sollte man öfter haben. Und er segnete diesen Tag. Das Wort segnen in der Bibel bedeutet immer mehr werden. Wenn Gott die Fische segnete, dann sagt er, seid fruchtbar und mehrt euch. Als Gott die Menschen segnete, sagt er, seid fruchtbar und mehrt euch. Er wollte, dass dieser Tag noch oft vorkommt, sozusagen. Jeder 7. Tag sollte so sein. Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er. Nun, was genau bedeutet das, dass er ihn segnete und heiligte? Ich will das mal so illustrieren. Mit einer kurzen Wiederholung. Was hat Gott am ersten Tag geschaffen? Können wir uns erinnern, was hat er am ersten Tag geschaffen? Das Licht, nicht wahr? War das Licht gut? Oh, ausgezeichnet. Das Licht ist wunderbar. Die Bibel sagt in dem Prediger, dass das Licht süß ist und gut für die Augen. Was hat er am zweiten Tag geschaffen? Die Ausdehnung genannt? Der Himmel. Himmel ist ganz wichtig, ansonsten könnte man gar nicht atmen, nicht wahr? Der Sauerstoff, wunderbar, ganz toll, großartig. Was hat er am dritten Tag geschaffen? Na? Am dritten Tag? Ja, vorher noch das Trockene, nicht wahr? Überhaupt, also den Erdboden, den trockenen Erdboden und an die ganze Vegetation. Unglaublich wichtig, unglaublich toll, ansonsten würden wir alle ja schon längst verhungert sein. Was hat er am vierten Tag geschaffen? Ja, genau, die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne. Ist jemand dankbar für Sonne, Mond und Sterne? Ganz großartig, ganz toll, wenn man abends in den Sternenhimmel schaut. Ohne die wäre die Erde gar nicht so, wie sie heute ist. Was hat er am fünften Tag geschaffen? Die Meerestiere, nicht wahr? Die Vögel und die Fische und also die Meerestiere und die Himmelstiere sozusagen. Und am sechsten Tag? Was hat er am sechsten Tag geschaffen? Die Tiere, genau, die Landtiere. Es ist immer gut, das zu wiederholen, nicht wahr? Die ganzen Landtiere und uns. Ja, freut sich jemand, dass der Mensch geschaffen wurde? Genau, der Mensch war vollkommen geschaffen worden, ganz wunderbar, alles toll. Sogar die Ehe noch dazu, das war ja noch die Krönung. Und dann, am siebten Tag, segnete Gott und heiligte er diesen Tag. Der siebte Tag sollte ganz besonders sein. Kein anderer Tag war gesegnet und geheiligt. Dieser Tag sollte abgesondert sein, denn das Wort heilig bedeutet sowas wie für einen bestimmten Zweck abgesondert, nämlich einen ganzen Tag Zeit haben, um über all das Schöne, was Gott gemacht hatte, nachzudenken. Das war die Idee, einen Sabbat, einen Schabbat zu haben. Und ja, das bedeutet also, dass der Sabbat gesegnet und geheiligt ist. Nun, warum beten wir überhaupt zu Gott? Also ich meine, was ist der Grund, dass Gott Anbetung von uns fordern kann? In der Offenbarung wird uns gesagt, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Der Grund, warum wir Gott anbeten, ist nicht einfach, weil er stärker als wir ist. Dann müssten wir nämlich auch Engel anbeten, die sind stärker als wir. Der Grund, warum wir Gott anbeten, ist auch nicht, weil er klüger ist als wir, denn dann müssten wir auch den Satan anbeten, denn der ist klüger als wir. Der Grund, warum wir Gott anbeten, ist einzig und allein der, weil er uns geschaffen hat. Und ich glaube, wir alle denken zu wenig über diesen einen Fakt nach, denn der verändert die gesamte Perspektive. Gott hat mich geschaffen. Er hat dich geschaffen, lieber Freund, liebe Freundin. Und deswegen sollen wir ihn anbeten. Er ist würdig, von uns angebetet zu werden. Und das bringt uns zur Funktion des Sabbats. Der Sabbat sollte nicht nur ein Tag sein des Ausruhens und des sich Freuens an der Schöpfung, sondern auch des Wiederverbindens, der engen Beziehung zu diesem Schöpfer, um ihn anzubeten. In dem vierten Gebot der 10 Gebote, mittendrin im Zentrum, finden wir genau diese Idee: Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am siebten Tag ist der Sabbat, der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt, also nicht nur du, sondern auch alle, über die du Verantwortung hast, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Mitten hinein in das Gesetz des Universums, das Gesetz des Himmels, hat Gott diesen Punkt hineinschreiben lassen als eine Erinnerung, dass er unser Schöpfer ist. Am siebten Tag sollten alle Menschen aufhören, für einen Tag zu arbeiten, so wie Gott aufgehört hatte, um sich Zeit zu nehmen für ihren Schöpfer. Nun, manche Menschen sagen, das ist aber erst am Sinai gegeben worden, erst bei den 10 Geboten. Nun, Das ist aus mehreren Gründen natürlich vollkommener Unsinn, denn wie wir gesehen haben, datiert der Sabbat schon seit den Tagen der Schöpfung. Und wir sehen noch, dass in der Wüstenwanderung bereits vor dem Geben der 10 Gebote der Sabbat bereits gehalten worden ist. Zum Beispiel hier in 2. Mose 16, also 4 Kapitel vor den 10 Geboten. Er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat, morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, was ihr kochen wollt, das kocht, was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es morgen aufbewahrtet. Also schon bevor Gott vom Sinai sprach und bevor er die Gebote in Steintafeln schrieb, war der Sabbat eine bindende Sache für die Gläubigen. Dort heißt es weiter, da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat. Da wird keines zu finden sein. Und deswegen beginnt das 4. Gebot anders als alle anderen. Wie beginnen die anderen Gebote normalerweise? Du sollst oder du sollst nicht töten, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber das 4. Gebot beginnt mit Gedenke. Gedenke an den Sabbattag. Erinnere dich an das, was ich dir schon vor langem gesagt habe, sozusagen. Die Menschheit sollte sich erinnern, und es ist ein bisschen kurios, dass ausgerechnet dieses Gebot, das mit den Worten beginnt, Gedenke, scheinbar bei ganz vielen Menschen, auch bei denen, die sich nach der Bibel halten wollen, in Vergessenheit geraten ist. Wahrscheinlich hat Gott das schon geahnt und explizit gesagt, nicht nur einfach, du sollst nicht das und das tun, sondern gedenke, erinnere dich. In Nehemia wird uns gesagt, dass diese Gebote, die Gott gab am Sinai, gut waren. Du bist auf den Berg Sinai hinabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze, gute Satzungen und Gebote gegeben. Und er spezifiziert explizit das 4. Gebot. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. 6 Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns noch selbst rechts überholen, oder? Oder bin ich der Einzige, dem es so geht, dass man manchmal vor Stress kaum noch richtig weiß, wo ein und aus ist? Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns, egal wie stressreich unser Beruf ist, egal wie schlimm vielleicht es in der Schule oder im Studium aussieht, wie viel wir mit Familie zu tun haben, Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns Zeit zum Auftanken hat, Zeit, sich zu erholen, und zwar sowohl körperlich als auch geistig, geistlich. Wenn man an diesem Tag einfach nur stundenlang schläft, um sein Schlafdefizit aufzuholen, dann hat man nicht den eigentlichen Sinn dieses Tages verstanden. Denn Gott wollte eine ganzheitliche Erholung für den Menschen. An anderer Stelle heißt es hier, 2. Mose 31, Vers 17, er, der Sabbat, ist ein Zeichen zwischen mir, sagt Gott, und den Söhnen Israel für ewig, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Wie geht das, Atem schöpfen? Machen wir mal alle gemeinsam einmal Atem schöpfen. Tut gut, oder? Und Gott benutzt hier dieses Bild und sagt, ich habe, nachdem ich alles gemacht habe, perfekt wie es war, nach 6 Tagen, nicht wahr? Ich habe mir einen ganzen Tag Zeit genommen und habe gemacht. Hast du Zeit, um gemeinsam mit Gott einen Tag in der Woche zu machen, dir Zeit zu nehmen für Gott, Zeit zu nehmen für seine Schöpfung? Nun, interessanterweise werden die 10 Gebote in 5. Mose noch einmal wiederholt. Dort heißen sie allerdings, da werden sie ein bisschen anders formuliert. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch dein Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, so ist uns bekannt, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Und jetzt kommt's, Achtung, Denn du sollst bedenken, dass auch du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Und jetzt sagen einige, ha, sehr gut, bin ja nie ein Israelit in Ägypten gewesen. Da muss ich den Sabbat nicht halten, oder? Weil nur die, die ein Knecht im Land Ägypten gewesen sind, die sollen den Sabbat halten, oder? Naja, wenn man das Argument weiterspinnt, dann müsste man sagen, alle 10 Gebote fangen so an. Nämlich die gesamten 10 Gebote fangen an mit der Idee, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Wenn das 4. Gebot nicht mehr gilt, weil es von der Knechtschaft in Ägypten spricht, dann gelten alle 10 Gebote nicht mehr. Und dann darf man als Christ lügen und stehlen und morden. Aber die Position möchte jetzt auch keiner einnehmen, oder? Also was meint es dann, wenn alle 10 Gebote mit dieser Idee beginnen, dass Gott uns aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat? Selbst für die meisten Israeliten im Alten Testament galt das ja nicht. Das galt ja nur für eine einzige Generation. Alle anderen später sind ja nicht mehr in Ägypten geboren worden. Also was bedeutete das? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und wir haben ja schon in den letzten beiden Abenden sehr deutlich gesehen, wie der Auszug aus Ägypten ein Symbol war für die freimachende Kraft des Evangeliums durch Jesus Christus. Wenn also Gott in 5. Mose sagt, der Sabbat ist auch ein Zeichen dafür, dass ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit habe, dann ist der Sabbat nicht nur ein Zeichen für die Schöpfermacht Gottes, sondern er ist auch ein Zeichen für die Evangeliumskraft, für die Erlösungskraft Gottes, was kein Wunder ist, weil wir vorhin schon gesehen haben, dass Erlösung und Schöpfung im Grunde genommen ein und dasselbe sind. Der Sabbat gedenkt an beides, dass Gott unser Schöpfer ist und dass Gott unser Erlöser ist. Wir haben ja gelernt, das Blut des Lammes, ein Symbol für das Blut Jesu, der als Lamm Gottes am Kreuz sterben würde. Dieses Blut des Lammes war das Zeichen der Freiheit am Passa. Und Jesus wurde dann von Johannes als das Lamm Gottes bezeichnet. So weit, so gut. Wir sehen also, der 7. Tag, der Schabbat, war ein Zeichen, das Gott selbst aller Welt gegeben hatte, um sie daran zu erinnern, dass er sie geschaffen hatte. Und Gott hat alle Menschen geschaffen. Und dass er für die Menschheit sterben würde. Und auch das gilt für alle Menschen. Jetzt kommen wir zu einer etwas praktischeren Frage. Wann ist denn dieser 7. Tag? Nun, ich komme aus Deutschland und da kann das ein bisschen schwierig sein. Vielleicht ist das in der Schweiz so ähnlich. Wenn man einen Kalender jetzt sich kauft und einfach mal abzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann kommt man auf einen Sonntag. Das Kuriose ist allerdings, und ich habe dir das mal mitgebracht, dass erst in 1975, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht genau, in der Schweiz wird es vielleicht auch irgendwann mal passiert sein, man den Kalender, die Kalendertage etwas geändert hat. Und man hat dann, hier kann man das sehen, aus der ursprünglichen Änderung, man hat dann sozusagen diese neue Änderung eingeführt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Mit folgender Anmerkung, Achtung, gut zuhören, in dieser Zählung ist nicht der Mittwoch, sondern der Donnerstag der mittlere Tag der Kalenderwoche. Und das ist eine sehr merkwürdige Sache, denn warum heißt der Mittwoch Mittwoch? Ja, das muss man nicht Germanistik studiert haben. Der Mittwoch heißt Mitte, der heißt Mittwoch, weil er in der Mitte der Woche ist. Und wenn die Woche 7 Tage hat und er in der Mitte ist, dann gibt es wie viele Tage davor? 3. Und wie viele Tage danach? 3. Und wenn der Mittwoch ist, weil das, was er schon seit Jahrhunderten gewesen ist, dann ist der Mittwoch der 4., Donnerstag der 5., Freitag der 6. und Samstag der 7. Biblisch ist der Samstag der 7. Tag und das nicht nur in der Bibel, sondern in vielen, vielen, vielen Sprachen dieser Welt. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Sabbato, Sabbato, Subota, Sobota, Sabbaton. Das sind alles Sprachen, in denen Samstag schlicht und ergreifend Sabbat heißt. Shabbat. Also weiß jemand, welche Sprache das hier ist? Sabbato? Italienisch. Parlano italiano? Dann Sabado ist? Ich dachte Spanisch, aber vielleicht auch Portugiesisch. Ja, Portugiesisch, okay. Die Spanier sagen, glaube ich, auch Sabado, oder? Haben wir irgendjemanden, der Spanisch spricht? Subota ist? Russisch und Bulgarisch. Sobota? Polnisch, ganz genau. Sabaton? Sabaton ist Griechisch. Hier haben wir noch ein paar andere. Sabbatum, Latein. Sabado, Portugiesisch. Yauma Sabt, Arabisch. Shabbati, Georgisch. Pi, Sabaton, Koptisch. Shamba, Afghanisch. Shanbi, Persisch. Shabbat, Armenisch. Gassasept in der Berbersprache. Isipt. Und als ich vor einiger Zeit in Malaysia war, da habe ich hier diese Toilettentür, nee, ist keine Toilettentür, stimmt gar nicht, ist eine, Büro gewesen. Ich bin dort zur Toilette gegangen, deswegen habe ich das in Erinnerung, aber das war eigentlich ein Büro. Und da findet man hier Sabtu. Und Sabtu, auf der anderen Seite stand das dann übrigens auf Englisch, ist Saturday, Samstag, Sabtu, Sabbat. So haben wir also auch Sabtu in Malayisch und Indonesisch, Asabt in Swahili, Kiansabulu in Kongolesisch und Sibiti in Südsenegalesisch. Und die Liste ließe sich beliebig erweitern. Unglaublich viele Sprachen haben immer noch diese Idee, dass der Samstag der Sabbat ist. Mein Lieblingsbeispiel allerdings kommt aus diesem Land hier. Hat jemand in Geografie gut aufgepasst und weiß jemand, wo dieses Land liegt oder welches Land das ist? Wer weiß das? Hm? Ja, das ist irgendwo in Afrika, sehr gut. Hm? Fast. Nigeria wäre hier. Hier wäre Nigeria. Das ist Ghana. Das ist Ghana. Hier ist Togo und hier ist Ghana. Und Ghana, wie viele andere afrikanische Länder, haben verschiedene Völker, weil die Staaten sind ja dann später von Kolonialmächten gezogen worden, nach wer weiß was für Maßstäben, aber nicht nach Sprachen und nicht nach Völkern. Und da gibt es hier das Volk der Ashanti. Ich habe einige Freunde aus diesem Volk und die sprechen die Sprache Fante. Und in Fante heißt Samstag Memeneda. Das klingt jetzt noch nicht so spektakulär, aber ist total toll. Denn Memeneda ist die Abkürzung von Menenea Meneda. Und das, Achtung, festhalten, heißt, wenn man es Englisch übersetzt, the I am that I am's day. Der Tag des Ich bin, der ich bin. Die Sprache, so sagen Sprachwissenschaftler, ist sehr alt, viele Jahrtausende alt. Übrigens, einer meiner Freunde hat mir erzählt, als dann im Laufe des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit die ersten Europäer, das waren vor allem Portugiesen und einige andere, dann später auch die Holländer, dorthin kamen und dann das Christentum ihrer Variante dann einführten. Wissen Sie, wie die Ashanti diese Leute genannt haben? Sie nannten sie die weißen Männer des ersten Tages. Weil die immer den ersten Tag hielten und nicht den Tag, den doch Gott gemacht hatte. Ganz interessant. Es ist genau dieser, ich bin, der Jesus, der von sich gesagt habe, ehe Abraham war, bin ich, der sich an diesem Tag, den er gesegnet und geheiligt hatte, besonders verewigt hatte. Und noch heute finden wir in vielen Sprachen die Spuren im Sand der Zeit, diese Spuren des großen Ich bin. Nun, dieser Sabbat ist von großartiger Bedeutung, auch in der Prophetie. Hesekiel 20, Vers 12 sagt, ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Der Sabbat ist nicht einfach nur ein Tag, sondern der Sabbat ist wie ein Abzeichen, wie ein Symbol, ein äußeres Merkmal, an dem man erkennen kann, dass der, der den Sabbat sich freinimmt, um Zeit mit Gott zu haben, dass er in einer besonderen Beziehung mit Gott steht. Denn Gott sagt, ich will euch heiligen. Erinnern wir uns nochmal an hier unsere kleine Illustration. Dieser Tag ist der einzige heilige Tag von allen sieben Tagen. Er sieht anders aus. Alle Tage sind toll, aber der ist besonders. wenn Gott mich und dich heiligen möchte, dann sagt er, alle Menschen, die ich geschaffen habe, sind sehr wertvoll, aber in der Beziehung zu mir bist du ein besonderer Mensch. Du wirst heilig, so wie ich den Sabbat geheiligt habe. Und Heiligung ist etwas ganz Entscheidendes. Wir haben ja gestern über das Heiligtum gesprochen. Das Heiligtum, das zeigte einen Weg, wie man immer näher zu Gott kommen kann, wie man mit Gott leben kann. Durch das Bibelstudium, durch das Gebet, durch das Zeugnisgeben, durch die 10 Gebote und all das, was im Heiligtum dort gezeigt worden ist. Die Bibel sagt uns, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Gott möchte, dass wir heilig sind. Er möchte uns heiligen. Das ist nicht etwas, was wir durch Anstrengung machen können. Oh, ich muss heilig sein. Ja. Wer heilig ist, der läuft auch nicht mit heiligem Schein durch die Gegend, sondern wer heilig ist, der hat Zeit für Gott und lebt mit Gott und Gott kann sein Leben verändern. Das bedeutet heilig sein. In 2. Mose 20,11 haben wir gesehen, dass Gott diesen Sabbattag geheiligt hat. Nun, eins ist offensichtlich, im Alten Testament von den ersten Seiten an durch bis ans Ende der Propheten hat der Sabbat, der Samstag, der 7. Tag der biblischen Woche eine ganz besondere Funktion. Nun, wie ist es jetzt im Neuen Testament? Spricht das Neue Testament auch vom Sabbat? Spricht Jesus, der doch den Sabbat gemacht hat, auch vom Sabbat? Ja, er spricht. In Markus 2, Vers 27 sagt er, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Juden willen geschaffen. Nein, das steht dort nicht, obwohl so viele Menschen das glauben. Jesus selbst, der Erfinder des Christentums, sagte seinen Nachfolgern, den Christen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. Frage, wer von uns ist sich relativ sicher, dass er ein Mensch ist? Okay, gut, die allermeisten. Dann ist der Sabbat für dich, lieber Freund, liebe Freundin. Wenn du den begründeten Eindruck hast, ich bin ein Mensch, dann hat Gott, dann hat Jesus den Sabbat für dich geschaffen. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen, oder damit meint er sich selbst, Jesus Christus, er ist der Herr auch über den Sabbat. Wer den Sabbat wegnimmt, der stiehlt etwas von Jesus. Denn Jesus ist der Herr des Sabbats. Und was hat Jesus getan? Ich meine, als Christen haben wir doch den Wunsch, das zu tun, was Jesus getan hat. Ihm nachzufolgen. Was hat Jesus getan? Am Sabbat, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus ging nicht alle 7 Wochen mal in den Gottesdienst, wenn er irgendwie nichts zu tun hatte. Es heißt hier, es war seine Gewohnheit. Was ist eine Gewohnheit? Etwas, was man routinemäßig immer und immer wieder tut. Und übrigens, Achtung, Klammer auf, Jesus ging nicht in den Gottesdienst, um sich hinzusetzen und sich berieseln zu lassen. Er ging in den Gottesdienst, um aktiv mitzuwirken. Nach seiner Gewohnheit. Der Sabbat ist also nicht nur ein Tag, wo ich mich einfach nur hinsetze und nichts tue, sondern wo ich aktiv teilnehme, an der Anbetung Gottes Zeit verbringe mit dem Schöpfer und Erlöser. Jesus hat an anderer Stelle mal gesagt, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wenn Jesus Dinge getan hat, dann immer so, dass Menschen, die ihm nachfolgen, auch dasselbe tun sollten wie er. Jeder Christ, der Jesus nachfolgen will, sollte auch wie er nach Jesu Gewohnheit am Sabbat in den Gottesdienst gehen. Und hier sehen wir auch, dass er es geschah an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Nun, einige Menschen sagen, aber das war vielleicht ja nur bis zur Kreuzigung, bis Jesus am Kreuz starb, dann war ja alles anders, oder? Nun, kurz vor der Kreuzigung hatte Jesus ein bisschen Zeit mit seinen Jüngern zu reden und er erzählte ihnen, was in der Zukunft passieren würde. Er bereitete sie darauf vor, dass in der Zukunft, in einigen Jahrzehnten, Jerusalem zerstört werden würde. Weiß jemand aus der Geschichte, wann Jerusalem tatsächlich von den Römern zerstört worden ist? Das war im Jahre 70 nach Christus. Das war mehr als 35 Jahre, fast 40 Jahre nach der Kreuzigung. Und Jesus sagt ihnen voraus, dass das passieren wird, dass sie fliehen werden, dass sie in die Berge fliehen werden. Alle Christen haben übrigens damals die Zerstörung Jerusalems überlebt, weil sie alle auf das Zeichen geachtet hatten und dann geflohen sind, wäre eine andere Geschichte. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern, wissend, dass er in wenigen Tagen sterben wird am Kreuz, als er über die Zukunft spricht, die lange nach dem Kreuz stattfinden wird, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Jesus ging selbstverständlich davon aus, dass knapp 40 Jahre nach der Kreuzigung der Sabbat immer noch der Sabbat sein würde. Nun, das vielleicht Interessanteste an der ganzen Sache ist die Kreuzigung selbst. In Johannes 19, Vers 31 heißt es, weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden, nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz bliebe, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Rüsttag, das klingt ein bisschen altmodisch, das war der Tag, wo man sich rüstet, wo man sich vorbereitet auf den Sabbat, weil ja am Sabbat geruht werden sollte. Man wollte dann nicht mehr groß backen und kochen und alles mögliche am Sabbat machen. Man wollte sich vorher vorbereiten. Deswegen nannte man den Freitag den Vorbereitungstag, den Rüsttag. Und wir alle wissen, Jesus starb an einem Freitag am Kreuz von Golgatha. Und dann heißt es, dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Auch als Jesus starb, waren seine Jünger und seine Nachfolger ganz selbstverständlich davon überzeugt, dass der siebte Tag Sabbat weiterhin gelten würde. Und dann heißt es in Markus, als er aber am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Nun, Jesus starb an einem Freitag und Jesus stand an einem Sonntag auf. Warum eigentlich? War da jetzt ein besonderer Nutzen darin, dass er mehr als eine Nacht im Grab war? Hätte die Erlösung nicht auch funktioniert, wenn er an einem Freitag stirbt und einem Samstag aufersteht? Da hätte er doch trotzdem die Sünden der Welt auf sich genommen und hätte doch trotzdem den Tod besiegt. Jesus achtete den Sabbat als einen Ruhetag so hoch, dass er am Freitag für die Erlösung der Welt arbeitete und am Sonntag für die Erlösung der Welt arbeitete, aber den gesamten Sabbat ruhte. Ich meine, er war tot. Er ruhte wirklich. Er ruhte am Sabbattag als Zeichen dafür, dass durch das Kreuz die Erlösung vollendet war. Das Opfer war vollbracht, deswegen hatte er gerufen, es ist vollbracht. Nach 6 Tagen Schöpfung konnte Gott sagen, es ist vollbracht und er ruhte am 7. Tag. Nach den Stunden der Qual am Kreuz konnte Jesus sagen, es ist vollbracht. Das Opfer war gebracht. Die Erlösung war möglich geworden. Jesus ruhte am Sabbat. Der Sabbat als Zeichen der Schöpfung und der Erlösung. Trotzdem wird wahrscheinlich irgendjemand jetzt die Frage haben, aber was ist mit? Gibt es da nicht diesen Vers beim Paulus, der doch sagt, dass man als Christ mit dem Sabbat nichts mehr zu tun haben soll? Und es ist ganz kurios, immer wenn ich über dieses Thema rede, dann scheint es so, als ob dieser Vers ganz von alleine irgendwo immer wieder sofort aufkommt. Ja? Menschen kennen sich oft in der Bibel nicht aus, aber diesen Vers scheinen sie alle zu kennen. Kolosser 2, Vers 16 und 17. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Und dann sagt man ja, schau her, der Paulus sagt, also ob ich den Sabbat jetzt halte oder nicht, niemand soll mich richten. Ich mache das so, wie ich denke. Ja, ich halte halt den Tag, den ich möchte. Nun, viele Christen berufen sich auf Paulus, aber wenig Christen kennen die Bibel so gut wie Paulus. Denn Paulus schreibt hier nicht irgendwas aus dem Blauen, sondern Paulus paraphrasiert einen Text aus dem Alten Testament. Weiß jemand von uns, nur mal mit Handzeichen, welchen Vers der Paulus hier paraphrasiert? Er paraphrasiert einen Text aus Hesekiel. Nämlich den hier. Hesekiel 45, Vers 17. Dem Fürsten dagegen obliegen die Brandopfer, die Speisopfer, Trankopfer, die Feste und die Neumonde und die Sabbate. Speis, Trank, Feiertage, also Neumond, Feste, Sabbate. Kommt in dieser direkten Reihenfolge, diese fünf Begriffe, nur in Hesekiel 45, Vers 17 vor. Auf diesen Vers bezieht sich der Paulus. Und worum geht es hier? Es geht um Speisopfer und Trankopfer im Feste. Es geht um Sündopfer, Speisopfer, Brandopfer, Friedensopfer. Auf Deutsch, es geht um Opfer. Paulus bezieht sich hier auf Opfer. Und die Frage ist, gibt es irgendeine Verbindung zwischen Opfern und Sabbaten? Warum sagt der Paulus, ihr müsst nicht mehr opfern? Ganz offensichtlich, denn Jesus war ja für die Menschen gestorben. Er hatte das Opfer gebracht. Was heißt das Wort Sabbat? Nochmal als Erinnerung. Was heißt das Wort Sabbat? Aufhören. Ruhetag. Nun, in der Bibel gibt es nicht nur den wöchentlichen Ruhetag, den Gott in der Schöpfungswoche gründete, sondern es gab auch Feiertage. Gibt es in der Schweiz auch so nationale Feiertage, wo alle frei haben? Was ist ein nationaler Feiertag in der Schweiz? 1. August? Gut. An welchem Wochentag ist immer der 1. August? Ist nicht immer am Donnerstag, oder? Das wechselt, weil es immer der 1. August ist. Und genauso gab es auch in Israel Feiertage, freie Tage, an denen niemand zur Arbeit hatten. Das waren nationale Feiertage und die waren immer an bestimmten Daten. Zum Beispiel hier am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag, von dem wir gestern gesprochen haben. Der war mal am Donnerstag und mal am Freitag und mal am Samstag und mal am Mittwoch. Der soll euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Immer wenn das Volk zusammenkommen sollte, um solche religiösen Feste zu feiern, sollten sie nicht arbeiten, sie sollten aufhören zu arbeiten. Und deswegen nannte man diese Feiertage, auch wenn sie an einem Donnerstag oder Mittwoch waren, Sabbat. Aber diese Sabbate hatten immer einen einzigen Zweck, nur einen einzigen. Man sollte zusammenkommen, um Opfer zu bringen. Jeder einzelne von diesen Sabbaten, da gibt es einige, die in 3. Mose 23 aufgezeigt werden. Nun, in Hebräer 10, Vers 4 heißt es, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Jetzt möchte ich einen Gedanken hier noch kurz anführen. Wenn die Israeliten, wie wir das gestern studiert haben, ein Lamm, also sie nennen sich an Joshua, nicht wahr? Joshua, unser kleiner Israelit, der das Lamm geschlachtet hat. Wenn der im Glauben an den kommenden Messias dieses Lamm geschlachtet hat, ist ihm vergeben worden, ja oder nein? Ja, natürlich, aber nicht wegen dem Blut des Lammes. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das heißt, wenn der Joshua im Heiligtum Vergebung erhielt, dann deswegen, weil er an den Messias glaubte, aber nicht wegen dem Blut des Lammes. Ihm wurde Vergebung gegeben, obwohl der Messias noch gar nicht gekommen war und gestorben war. Gott schenkte ihm schon reale Vergebung, für die Gott noch gar nicht bezahlt hat. Wie nennt man das, wenn man etwas weitergibt, für das man noch gar nicht bezahlt hat? Also ein Geschenk, ja genau. Also was macht man? Also wenn ich Ihnen allen ein Auto jetzt hier gebe, für das ich nicht mal bezahlt habe, was habe ich dann gemacht? Habe ich Schulden gemacht, oder? In dieser Hinsicht hat Gott im Alten Testament eine ganze Menge an Schulden gemacht. Er hat den Menschen Erlösung und Vergebung geschenkt, für die er noch gar nicht bezahlt hatte. Denn das Opfer, das nicht nur Petrus und Johannes und Jakobus, sondern auch Abraham und Isaac und Jakob retten würde, war das Opfer von Jesus am Kreuz. Er hat den Menschen, er hat quasi Schulden gemacht, um den Menschen Vergebung zu geben. Und genau deswegen gab er ihnen die Opfer. Die Opfer sollten sie immer daran erinnern, jemand muss noch für mich sterben. Also Joshua, wenn er das Opfer brachte, der sollte jetzt sozusagen wissen, durch Glauben bin ich errettet, aber Gott schenkt mir das jetzt, obwohl er selbst noch nicht dafür bezahlt hat. Irgendwann muss er noch dafür bezahlen, er muss die Rechnung noch begleichen, jemand muss noch für mich sterben, deswegen bringe ich ein Opfer, um mich daran zu erinnern. So wie man einen einen Schuldbrief schreibt, wo man steht, das muss noch bezahlt werden, oder? Und jetzt sagt Kolosser über diese Opfer im Kontext dessen, was Paulus sagt, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Ein Schatten, habe ich hier einen Schatten? Ja, hier ist ein Schatten von mir, oder? Wie weit geht der Schatten? Der Schatten geht, hier kann man sehen, der Schatten geht von mir, wie lange geht der? Der geht bis zu mir. Dann hört er auf, kein Schatten mehr. Der Schatten geht nur so lange, bis das kommt, um das es eigentlich geht. Die Opfer würden nur so lange gehen, bis derjenige kommt, der die ganze Sache bezahlt. Deswegen sagt der Paulus, denn ihr seid teuer erkauft. Und deswegen sagt in Kolosser Paulus, er hat euch, die ihr tot wart, in euren Übertretungen, den unbestimmten Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen euch gerichtete Schuldschrift, das sind nicht die 10 Gebote, sondern diese Idee, dass Gott Vergebung gegeben hatte, ohne dafür bezahlt zu haben, ausgelöscht, die durch Satzung, das sind durch die Opfergesetze, durch diese Opfersabbate, entgegenstand und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Keine Opfer mehr, kein Heiligtumsdienst nicht mehr, der Vorhang zerriss im Tempel und diese Sabbate, die zum Opfern da waren, braucht es nicht mehr. Vorhang zerriss, Heiligtum zu Ende, haben wir angeschaut, nicht wahr? Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten. Frage: Wie viele Opfer hat Gott am 7. Tag von Adam und Eva gefordert? Am ersten Tag, in der ersten Woche der Welt. Wie viele Opfer haben die gebracht? Kein Opfer, warum? Es gab ja noch nicht mal Sünde. Das heißt, der 7. Tag Sabbat der Schöpfung ist unabhängig vom Opfersystem schon immer gewesen. Und deswegen hat Paulus Aussage hier nichts mit dem 7. Tag Sabbat, der alle 7 Tage sich wiederholt, zu tun, sondern mit dem Heiligtumsdienst und diesen besonderen Festsabbaten, diesen Feiertagen, die dann aufhörten, weil man keine Opfer mehr bringen brauchte. Wie war es mit den Christen? Nachdem Jesus starb, auferstand, in den Himmel ging, hielten sie noch den Sabbat? Wir lesen hier in der Apostelgeschichte, Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an 3 Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also Paulus hat selbst den Sabbat gehalten und Menschen ermutigt, am Sabbat in den Gottesdienst zu kommen. Sogar die Heiden wurden dazu aufgefordert, am nächsten Sabbat wiederzukommen. Und am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Mit der Zeit, und wir werden dann das am Donnerstag uns anschauen, was aus dieser Sache mit dem Sabbat geworden ist, aber es hat nie an Menschen gefehlt auf dieser Welt, irgendwann in der Geschichte, die an dem wahren 7. Tag Sabbat festgehalten haben. Hier nur ein paar ganz kurze Beispiele, um zu zeigen, dass es zu allen Zeiten Spuren von Sabbathaltern in der Weltgeschichte gibt. In Indien, 3. Jahrhundert. Die Kushan-Dynastie von Nordindien rief das berühmte Konzil von Vaisali ein, zu dem sie alle buddhistischen Priester einlud, um unter den Mönchen eine Einheit bezüglich der Beachtung des wöchentlichen Sabbats zu bewirken. Manche waren von den Schriften des Alten Testamentes so beeindruckt, dass sie begonnen hatten, den heiligen Sabbat zu halten. Buddhistische Mönche im 3. Jahrhundert in Indien, die den Sabbat halten. Persien, 4. Jahrhundert, sie verachten unseren Sonnengott. Hat nicht Zoroaster, unser heiliger Gründer des göttlichen Glaubens, schon vor 1000 Jahren den Sonntag zu Ehren der Sonne eingesetzt und den Sabbat aus dem Alten Testament beseitigt? Trotzdem halten diese Christen in Persien, 4. Jahrhundert, am Samstag Gottesdienste ab. China, 8. Jahrhundert. Im Jahr 1781 wurde am berühmten China-Monument eine beschriftete Marmortafel angebracht, die von dem Wachstum der Christenheit in China zu dieser Zeit berichtete. Frühmittelalter. Diese Inschrift wurde dann 1625 in der Stadt Chang'an ausgegraben, im Wald der Tafeln. Und da steht: Am 7. Tag bringen wir Opfer dar, nachdem wir unsere Herzen gereinigt und Vergebung für unsere Sünden erhalten haben. Diese Religion, so vollkommen und ausgezeichnet, ist schwer zu beschreiben, doch sie erhellt die Finsternis durch ihre brillante Lehre. Dann haben wir hier in Finnland, 16. Jahrhundert, vor einiger Zeit hörten wir, dass einige Menschen in Finnland in einen großen Irrtum gefallen sind und den 7. Tag halten, der Sabbat genannt wird. In Abessinien. Das ist Äthiopien, ein Diplomat am Hof des portugiesischen Königs. Wir beachten den Tag nicht, um der Juden zu imitieren, sondern weil wir Christus und seinen heiligen Aposteln gehorchen. Die Christen in Äthiopien hielten über Jahrhunderte bis weit ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit den Sabbat als den wahren Ruhetag hier in der Lombardei. Das ist ja im 12. Jahrhundert, finden wir Spuren von Sabbathaltern in Norditalien, Wales. Es gibt viele Hinweise, dass der Sabbat an der Universität von Wales bis 1115 nach Christus beachtet wurde. Und dann ganz toll hier in Norwegen, 16. Jahrhundert, da sagt der König Christian III., einige von euch halten entgegengesetzt der Warnung den Samstag. Ihr sollt schwer bestraft werden. Wer immer gefunden wird, dass er den Samstag hält, muss eine Strafe von 10 Mark zahlen. Das muss wohl damals viel gewesen sein. Oder hier haben wir Dr. Peter Chamberlain, der Arzt von König James und Queen Anne war und einigen anderen Königen. Und er war ein Christ, wurde 1648 getauft und hielt den 7. Tag Sabbat über 32 Jahre am englischen Königshof. Der Sabbat kommt von der Schöpfung. Der Sabbat war vor dem Sinai da, der Sabbat war beim Sinai im Zentrum. Der Sabbat wurde nach dem Sinai von den Propheten verkündigt. Jesus hielt den Sabbat vor dem Kreuz. Jesus hielt den Sabbat, während er für uns starb und auferstand. Nach seiner Auferstehung hatte er gesagt, dass der Sabbat weiter gelten würde. Seine Jünger hielten den Sabbat. Und immer wieder finden wir Christen, die durch alle Jahrhunderte den Sabbat gehalten haben. Und die Bibel sagt uns, dass bis in alle Ewigkeit der Sabbat gehalten werden wird, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Also Schöpfung, Altes Testament, Jesus, Neues Testament, Kirchengeschichte, Ewigkeit. Der Sabbat galt zu allen Zeiten. Aus welchem Grund sollte er ausgerechnet jetzt nicht gelten? Das würde gar keinen Sinn machen. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Nun, was heißt das praktisch? Was soll ich denn jetzt tun am Samstag, der ja in ein paar Tagen wieder kommen wird? Der Herr sagt, achte den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein und über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Wer von uns hat einen Partner? Wer von uns ist verheiratet? Oh, doch einige. Schon mal gemerkt, dass Zeit, Qualitätszeit mit dem Partner Freude bringt? Und schon mal gemerkt, dass wenn man sich keine Zeit nimmt für den anderen, die Beziehung ziemlich leidet? Also, wenn meine Frau im Ausland ist und sie mir sagt, du Christopher, ich komme am Dienstag am Flughafen in Stuttgart an, könntest du mich abholen? Was wird sie wohl sagen, wenn ich sage, Dienstag ist wirklich unpassend, da habe ich gerade meinen Sport. Ich könnte ja am Mittwoch abholen. Also auf einen Tag kommt es ja auch nicht an, oder? Hauptsächlich hole ich ab, oder? Was wird sie wohl denken, wenn sie den ganzen Tag lang wartet, bis ich am Mittwoch mal irgendwann komme? Was denkt Gott, wenn er sagt, hey, ich würde gern am Samstag Zeit mit dir verbringen. Ich nehme mir Zeit. Ich, der König des Universums, der das ganze Universum am Laufen erhalte, ich nehme mir Zeit für dich. Und du sagst, ach, ich muss doch den Einkauf machen. Können wir nicht einen Tag später machen? Das drückt doch gar nicht echte Liebe aus, oder? Liebe basiert unter anderem auch darauf, dass man Zeit miteinander verbringt. Und der Sabbat will genau das sein. Nun, interessanterweise ist der Sabbat aber auch etwas, das mit der Prophetie zusammenhängt. Damit wollen wir noch ganz zum Schluss uns kurz befassen. Denn ganz am Ende wird uns gesagt, danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen in Offenbarung. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Viele Menschen fragen sich, was ist das für ein Siegel? Fest steht, es wird an denen gegeben, die Knechte unseres Gottes sind und es kommt an ihre Stirn. In Jesaja wird uns gesagt, dass das Gesetz Gottes das Siegel ist. Versiegle das Gesetz in meinen Jüngern, in den Knechten, die Gott nachfolgen, die ihm dienen. Und in 5. Mose heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die 10 Gebote, die dort in 5. Mose 5 und 6 thematisiert werden, die sollst du auf dem Herzen tragen. Das Siegel Gottes ist eigentlich die 10 Gebote, sein Gesetz in unserem Denken. Und dort heißt es, du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Achtung zum Erinnerungszeichen sein über den Augen. Ein Zeichen des Erinnerns, ein Zeichen des Gedenkens über den Augen. Was haben wir über den Augen? Die Stirn, oder? So wie das Siegel an die Stirn, muss das Gesetz Gottes als Erinnerungszeichen an unsere Stirn über die Augen und sogar an die Pfosten des Hauses, nicht wahr? Wie das Blut des Lammes. Und in 2. Mose 28 wird uns etwas erzählt über den Hohenpriester und seine Kleidung. Und das ist sehr interessant. Der Hohepriester sollte ein Stirnblatt tragen, aus reinem Gold, angefertigt, in Siegelgravur. Übrigens, wo trägt man ein Stirnblatt? Wo trägt man ein Stirnblatt? An der Stirn, oder? Und an der Stirn sollte etwas eingraviert werden in, Achtung, Siegelgravur, nämlich heilig dem Herrn. Also, was habe ich gerade gesagt? In 5. Mose wird gesagt, an der Stirn soll ein Erinnerungszeichen sein, die 10 Gebote. Man soll sich darüber nachdenken, sie bedenken, durchdenken, sich daran erinnern. In 2. Mose steht, an der Stirn soll stehen, heilig dem Herrn. Frage. Gibt es in den 10 Geboten ein Gebot, wo Erinnerung und Heiligung miteinander verbunden sind? Wo die Idee von Gedenke, erinnere dich und heilig halten verbunden sind? Das 4. Gebot. Das 4. Gebot sagt, gedenke an den Sabbattag, und denn Gott hat den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das 4. Gebot, der 7. Tag Sabbat, ist das äußere Zeichen einer Liebesbeziehung zu Gott. Ein Zeichen der Endzeitversiegelung, die uns festmacht für all die Dinge, die in der Endzeit noch kommen werden, von der wir dann auch noch etwas hören werden am Ende dieser Vortragsreihe. Deswegen sagt Hesekiel, dass der Sabbat ein Zeichen ist. Und deswegen ist er ein Zeichen, dass Gott uns heiligt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich habe erlebt in meinem Leben, ich brauche Zeit mit Gott. Es reicht nicht, dass ich glaube, dass er existiert. Es reicht nicht, dass ich einiges von ihm weiß. Ich brauche regelmäßig Zeit mit ihm, um ihn besser kennenzulernen. Und zwar Qualitätszeit, wo man, wie wir es vorhin beim Gesundheitsspot gesehen haben, mal die Zeitung beiseite legt, um sich mit der Frau zu unterhalten. Mal alle Dinge beiseite legt, um sich mit Gott zu unterhalten. In wenigen Tagen haben wir wieder Samstag. Vielleicht eine gute Gelegenheit auch für Sie, lieber Freund, liebe Freundin, oder die ihr jetzt auch live zuschaut im Livestream, vielleicht einmal den ersten richtigen Sabbat zu feiern. Man kann über den Sabbat reden. Man kann ihn beschreiben. Man kann theologisch die Gründe alle erzählen. Man kann historisch aufführen, wann der Sabbat gehalten worden ist. Man kann alles bis ins Letzte erklären. Genauso mit dem Traubensaft, oder? Ich kann genau beschreiben, wie er aussieht. Ich kann seine chemische Substanz analysieren. Aber woher weiß ich, dass er besonders ist? Man muss es probieren, oder? Und genauso muss man den Sabbat auch probieren. Einfach testen. Einfach schmecken. Köstlich, ich liebe den Vortrag. Man kann so viel über den Sabbat reden. Den Segen des Sabbats erlebt man erst, wenn man ihn ausprobiert. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Ganz egal, ob Sie heute hier sind oder zuschauen oder später sich das Video mal anschauen werden im Livestream. Erlauben Sie mir dann noch wenigstens eine Geschichte zu erzählen, die mein Vater erlebt hat bezüglich des Samstags. Vielleicht gibt es jemanden hier, der heute sagt, ja, ich würde schon gerne den Samstag halten. Und aber was mache ich mit meiner Arbeitsstelle? Ich muss am Samstag arbeiten, ja? Muss meine Familie ernähren? Das sind ernste Fragen. Mein Vater ist ein Sabbathalter und er war einige Zeit lang arbeitslos und bewarb sich um eine Stelle bei einem öffentlichen Amt. Und er brauchte dazu dann noch eine Ausbildung. Und ihm wurde gesagt, wenn Sie diese Stelle bekommen, müssen Sie die Ausbildung machen und die wird immer am Wochenende sein. Und er hat sofort gesagt, das kann ich nicht, ich bin Sabbathalter und das geht nicht. Er ging nach Hause, es waren noch 70 Bewerber da. Er wusste, ist vorbei. Dann rief die Frau dort an, die das Ganze leitete und sagte, Herr Kramp, alle anderen 70 Bewerber waren nichts, wir wollen Sie haben. Wir haben eine Ausbildung gefunden, die ist nur alle 3 Wochen von Montag bis Freitag. Die können Sie nehmen. Gesagt, getan, mein Vater unterschrieb den Arbeitsvertrag, freute sich, dass Gott das so wunderbar geführt hatte. In der 3. Woche ging er dann zu dieser Ausbildung und es stellte sich raus, entweder hatte man sich geirrt oder ihn hinters Licht führen wollen. Sie ging nicht von Montag bis Freitag, sondern von Montag bis Samstag. Vertrag unterschrieben, Arbeitsstelle gerade angefangen, kleine Kinder zu Hause, was soll der tun? Mein Vater hat gebetet, ich weiß es noch, ich war da schon so groß, dass ich das mitbekommen habe, und er hat sich entschieden, ich werde Gott treu sein. Ich werde den Sabbat ehren, ich werde nicht zur Arbeit gehen, ich werde Zeit mit Gott verbringen. Ist also bis Freitag bei der Arbeit geblieben, bei der Ausbildung, und ist am Freitag nach Hause gefahren. Dann nach 3 Wochen ist er wieder hingefahren und erhielt dort die Nachricht, dass letztes Mal am Samstag der Unterricht ausgefallen ist. Und wir dachten, oh, was für ein toller Zufall, nicht wahr? Nach mehreren Monaten mussten wir feststellen, dass alle 3 Wochen jedes Mal der Samstag ausgefallen war. Mal war die Heizung kaputt, mal war der Lehrer krank, mal war der Raum vermietet. Es war jedes Mal ein anderer Grund. Über, ich glaube, 11 Monate oder so fiel jedes Mal der Samstag aus. Und mein Vater hat erlebt, und ich habe auch in anderen Situationen erlebt, dass wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, dann sorgt er sich um uns. Er kümmert sich um uns. Und es ist nicht unsere Aufgabe, die Arbeit für ihn zu machen. Er wird dafür sorgen, dass niemand verhungert und verdurstet und elendig zugrunde geht, nur weil er Gott treu ist. Gott hat 1000 Wege, von denen wir nichts wissen. Wer von uns möchte heute Abend sagen, ich möchte diesen Sabbat mindestens mal ausprobieren und Zeit mit Gott verbringen? Das ist unser Wunsch heute Abend. Da wollen wir noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns heute den Sabbat gezeigt hast. Einen Tag, den du gemacht hast, als Zeichen der Schöpfung und als Zeichen der Erlösung. Ein Tag, den wir alle so dringend brauchen, weil wir alle Menschen sind. Und du gewusst hast, dass wir ihn brauchen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich um unser Leben kümmerst und dass du versprochen hast, dass wenn wir dich an die erste Stelle setzen, dann wirst du dich um alle Konsequenzen kümmern. Und das wollen wir im Glauben und im Vertrauen annehmen und danken dir dafür von ganzem Herzen. Im Namen unseres Schöpfers und Erlösers und Hohenpriesters, Jesus Christus. Amen.